Wie wird das Podium sein am Ende der Tour, also im Gesamtklassement?
Pogacar, Vingegaard und dann nicht Evenepoel?
Du hast meine Frage vorweggenommen, wer für dich der Kapitän bei Red Bull Bora Hansgrohe ist, indem du ganz klar sagst, Roglic bleibt.
Rolf Aldag.
Rolf Aldag, eh klar.
Immer Rolf Aldag.
Ja, eh klar. Liebe Grüße an der Stelle.
Apropos Rot, du hast, mir wurde berichtet, du hast deinen Athleten auf Rang 3 geschrien.
Geschrien? Wer hat das gesagt?
Na gut, ich habe es interpretiert, du weißt ja, ich übertreibe immer.
Nein, ich habe richtig viel geschrien. Ich glaube, der Abstand waren, das war schon so eine Minute fast oder 45 Sekunden nach vorne und nach hinten auf Fred Funk waren es 50 Sekunden und Fred kam durchaus näher. Und ich habe vorher zu Jans Frau gesagt, dass ich ihm jetzt den Abstand nach hinten auf Fred durchgebe, weil ich mir sicher bin, dass er dann den vorne einholt.
Ah, okay.
Weil ich wusste, der will sich auf gar keinen Fall von Fred einholen lassen. Moin und herzlich, muss ich auf mein Doppelkinn aufpassen?
Nee, ich auf meins.
Also okay. Moin und herzlich willkommen alle Doppelkinder in dieser Welt. Das ist die neue Folge Junk Miles und die ist so brandaktuell, dass ich meine Stimme immer noch irgendwo zwischen Rot und Hamburg gelassen habe. Toi, 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 dass sie heute durchhält. Moin Daniel.
Moin Björn, ja, bei mir sind die Augen noch ein bisschen gerötet seit gestern, hatte mich doch bitterlich geweint habe.
Wegen Jasper Philipsen?
Ja, ich finde, mir tat es schon leid.
Super leid. Also wirklich. Wir haben, das hier die Transparenzfolge. Wir haben Dienstag. Es ist 10.30 Uhr. Wir mussten am Morgen aufnehmen, weil mein Co-Host gesagt hat, auf gar keinen Fall am Nachmittag, da ist Tour-Etappe.
Ja,
da,
nach da, Rouen. Da ist bin das ich, richtig ausgesprochen? Ich hoffe mal.
Der alle Franzose Frankophil. Mir sagt, ja. Also ich hatte eine 5 in der 10. Klasse, das möchte ich noch irgendwie einordnen. Ne? Ich kann halt nicht mal eine Pizza bestellen auf Französisch, nur dass das klar
nicht
ist.
Nicht mal eine Pizza Hawaii, oder?
Nicht mal eine Pizza Hawaii, ja. Und wir wollen heute reden über alles, was das Wochenende so mit sich gebracht hat. Ich war in Rot, du verbringst jetzt die nächsten, oder hast die letzten 4 Tage schon vorm Fernseher verbracht und verbringst die nächsten locker 20 Tage vorm Fernseher, roundabout.
Ja.
Und genau, so brühwarm ist die Sendung heute. Man verzeihe uns alle Tagesaktualität der Tour de France für die 4. bis einschließlich Dienstag, Mittwoch, 5. Etappe. Also wir verpassen 2, wenn die Folge rauskommt.
Okay, ja.
Ja, das, also sollten wir über Dinge sprechen, die dann in 2 Tagen nicht mehr aktuell sind, dann entschuldige ich mich im Vorhinein.
Ich gebe mal Tipps ab, dann können wir mal gucken, ob ich eine gewisse Sachkunde habe. Also wir nehmen die auf am Dienstagvormittag.
Ja.
Heute ist so eine Klassiker, ein Punchy-Finale, wie man ja neudeutsch sagt. Mathieu van der Poel fährt in Gelb, könnte heute gewinnen, so nach dem Motto, und Gelb verteidigen. Das wird er dann nach dem Zeitfahren nicht mehr unbedingt haben. Zeitfahren ist morgen, 33 Kilometer. Zeitfahren wird Remco Evenepoel gewinnen.
Weil so. Auch nicht zuletzt, weil Pippo Ganna leider...
Genau, leider Gottes auch, auf der ersten Etappe ausgeschieden ist. Ich bin mal gespannt, wie sich Vingegaard und Pogacar schlagen. Aber ich denke mal, Remco fährt nicht in Gelb, weil er hat zu viel Rückstand. Er hat, glaube ich, so über 30 oder 40 Sekunden Rückstand, weil er da in der zweiten Gruppe ankam am Eröffnungstag, das ja auch sehr spannend war. Ja, genau. Und ich denke mal, Mathieu legt ein einigermaßen gutes Zeitfahren hin, aber er wird Gelb, also beim Zeitfahren nicht verteidigen, weil er fährt nicht ganz so gut wie Pogi. Aber er kann das schon ganz gut.
Wer gewinnt Etappe 4?
Also die heutige.
Ja.
Ich würde sagen, wenn er voll fokussiert ist und vielleicht noch 1-2 Helfer mit auf die letzten 15 Kilometer nehmen kann, Van der Poel. Wenn er isoliert ist, so an den letzten 2 Anstiegen, wird es schwierig, weil dann können natürlich auch so Fahrer wie Kevin Vauclin und Romain Grégoire, also so, das sind keine echten Kletterer, aber so Leute, die Ardennen fahren können, also denen sowas auch liegt, so kurze Anstiege dann wegfahren. Und dann würde zum Beispiel Pogacar und Vingegaard nicht unbedingt ihr Team hinterherfahren lassen. Und da hängt dann Van der Poel, wenn er allein das zufährt, dann verliert er so ein bisschen. Also er hat auf der 2. Etappe, wo er in Gelb gefahren ist, hat er halt relativ gut gegambelt und hat auch geguckt, dass Almeida wieder die Lücke zu Lipowitz schließt, was von Lipowitz auch so eine Harakiri-Nummer war. Also der ein oder andere hat ihn ja für die Aktion gelobt und fürs Selbstbewusstsein war es, glaube ich, gut. Aber da hätte schon viel passieren müssen, dass er da durchkommt, weil der Anstieg ist halt, da musste er halt auch nochmal alles reinwerfen. Und ich glaube, spätestens da hätten sie ihn gehabt.
War ja dann auch solide 800 Meter vom Ziel vorbei ungefähr, kann man sagen, oder?
Nachdem João Almeida den Traktor angeschmissen hat.
Aber dann Van der Poel von vorne, die letzten, was waren es, 600 Meter?
Nee, das war nicht so viel.
Nicht mehr?
Kurve unten raus, das waren 200,
weil ich 300. Fand ihn recht.
Also er hat aber da verzögert. Also ich weiß, was du meinst, ja. Dann kam nochmal Vauclin, aber er hat so ein bisschen rausgenommen. Also es gab ja bei der Etappe, glaube ich, im zweitletzten Anstieg auch nochmal so eine Geschichte. Da fährt Thijs Benoot von vorne, also für Wismar Liese Bike. Und der kann dann irgendwann nicht mehr. Also dem gehen halt wirklich irgendwie die Körner aus. Und dann war fast ein Stillstand. Dann kam Jorgensen nach vorne und hat nochmal irgendwie aufgezogen. Also da habe ich auch gedacht, okay, denen hat in dem Moment so ein Mann gefehlt, um das jetzt nochmal durchzuziehen. Vingegaard fährt mega offensiv. Pogacar fährt extrem taktisch. Also ich bin auch mal gespannt, so dritte Woche. Also bis dahin nehmen wir ja sicher nochmal auf. Aber also Wismar fährt sehr aggressiv oder offensiv. Aggressiv hat ja immer so einen negativen Touch. Und Pogacar, für seine Verhältnisse fährt er sehr, sehr diszipliniert. Und ich bin mal gespannt, also von Vingegaard wird auch behauptet, er sagte selber, er hätte Gewicht zugelegt, weil er dann doch gesehen hat, dass Muskeln mehr Power-Output haben. So nach dem Motto, ich bin mal gespannt, ob diese Taktik, wir knacken den in zwei Etappen in der letzten Woche wirklich aufgeht. Oder ob er sich vielleicht ein bisschen physiologisch verändert hat und das doch nicht alles so funktioniert und er halt doch irgendwo auch Kohlenhydrate lässt. Aber bis dahin, wie gesagt, 5 Euro ins Phrasenschwein ist ja noch ein langer Weg bis nach Paris.
Für alle Triathleten unter den Zuhörern, wir sprechen später noch über Rot. Macht euch keine Sorgen, ja? Bleibt bitte dabei. Aber vorher machen wir noch hier den richtigen Radsport quasi.
Nein, es ist ja.
Wird der Streit beigelegt werden von Wismar Liese Bike und der Frau von Jonas Vingegaard? Kriegen wir es noch geregelt?
Das finde ich zum Beispiel eine sehr interessante Entwicklung, dass alle sagen, es wäre aus dem Kontext gerissen und die dänischen Journalisten oder die dänischen Radsportexperten sagen eher nicht. Also das wurde ja von Brian Niegaard, ich weiß nicht, in welcher Position der ist, der war früher bei einigen Teams, wurde das ja geteilt, dann haben es halt alle irgendwie so ein bisschen also aufgenommen. Ich finde es generell komisch, dass die Frau das sagt. Zwischen den Zeilen hat man das Gefühl, wie in vielen Ehen, dass sie dort die Hosen anhat, weil sie gesagt hat, er ist erst, seitdem wir verheiratet sind, erwachsen geworden und ihm sind Barthaare gewachsen. Also ja, also ich übertreibe jetzt so ein bisschen. Also das ist so, wo ich so, oder er hat sein Selbstbewusstsein bekommen. So, das,
warte, ganz kurz, ich weiß nicht mal, was sie gesagt hat. Ich habe nur die Überschrift gelesen und das sind für mich so Überschriften, da weiß ich brauche den Artikel gar nicht lesen.
Naja, sie hat dann halt irgendwie gesagt, ja, also so nach dem Motto, er wäre erst in der Beziehung so eine Art und Weise so zum Mann geworden. Also
ja.
So interpretiere ich das. Also okay. Das wird ja auch dreimal übersetzt und Dänisch kann ich nicht. Also
ja.
So und sie hat halt dann im Endeffekt dem Team auch, also einerseits vorgeworfen, dass er halt viel ins Höhentrainingslager geht und dass man ihm dann halt bedingungslos bei der Tour unterstützen muss. Jetzt ist das Witzige, Jonas Vingegaard hat wenig Renntage.
Mhm.
So, okay, er ist viel in der Höhe. Wir wissen auch, viele Profis können in die Höhe ihrer Familie mittlerweile mitnehmen. Das ist die Frage, ob sie es wollen. Also so. Und es zielt so ein bisschen drauf ab, dass Wout van Aert bei dieser Tour auf eigene Rechnung fährt. Jetzt ist es die Geschichte, Wout van Aert ist bislang bei dieser Tour, wir haben jetzt heute den vierten Tag, gut, also in den ersten 3 Tagen weiß Gott nicht auf eigene Rechnung gefahren. Das hat damit zu tun, dass er irgendwie letzte Woche noch krank war, also belgische nationalen Meisterschaften absagen musste und ist ja sonst auch sehr mannschaftsdienlich. Christian Niermann hat es dann eingeordnet und hat gesagt, wenn ich Wout van Aert mitnehme, dann muss ich dem auch Freiheiten geben auf bestimmten Etappen, dass der motiviert bleibt. Jetzt hat Wout van Aert ja den Giro gefahren. Sage ich das jetzt richtig? Ja, doch, ist er. Ja, genau. Insofern glaube ich, dass er sich da komplett in den Dienst der Mannschaft stellt. Also ich verstehe das alles nicht. Und Jonas Vingegaard hat erstmal gesagt, er kennt das Interview seiner Frau nicht. Und dann sagt er als zweites, da wären Sachen aus dem Kontext gerissen. Also sehr diplomatische Aussagen. Ich finde, das ist, neudeutsch sagt man, glaube ich, Beef. Dieses bisschen Beef ist spannend für den Radsport momentan. Also so, es passiert am Rande relativ viel. Und ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch so generell so die also viele Aussagen auch von seinem Team lassen mich so ein bisschen zweifeln. Die sind zur Dauphiné gegangen und sagen, oh, er ist besser als in den Jahren zuvor, ja. Und kriegt halt mega von Pogacar beim Kriterium du Dauphiné, also diese in Anführungszeichen Vorbereitungsrennen, wobei das eine Frechheit ist, das Vorbereitungsrennen zu nennen, weil
aber alle nutzen es ja dafür und so, wir wissen, was gemeint ist. Genau wie die Tour de Suisse eigentlich auch, oder? Ja. Also entweder Dauphiné oder Tour de Suisse und eigentlich ist es ein Vorbereitungsding.
Ja. Und ich meine, da hat er ja schon auch am Berg richtig einen drüber gezogen bekommen. Er war explosiv, also auf der ersten Etappe und hat da das Rennen auch so ein bisschen initiiert. Also das finde ich schon spannend. Und haben gesagt, oh, wie stark er ist, und man hat halt schon gesehen, also als Poggi ins Ziel kam, der ist eine Etappe vollgefahren, dann das andere ist er so ein bisschen, hat er so geguckt, die Hitze und so, also er hat nicht gegambelt, sondern er ist so gefahren, dass er weiß, ich breche nicht ein und ich muss nicht alles geben und ich gucke mal, wie mein Körper reagiert. Und bei Vingegaard hatte man schon das Gefühl, der kam ins Ziel und der war schon, der war fertig oder war platt. Jetzt wissen wir nicht, wie stark hat er davor trainiert, so nach dem Motto, also in kam der direkt aus der Höhe, musste der irgendwie gucken, aber diese offensive Aussage, ja, wir erleben den besten Vingegaard, den es überhaupt gibt, das ist schon so eine, da muss ich schon sagen, da schmeißen sie schon viel.
Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen.
Viel auf die Straße, wo ich mir denke, ja, das musst du dann auch erstmal so ein bisschen also bestätigen,
diese Vorschusslobby. Aber darf man sagen, dass es auf den ersten drei Etappen zumindest ein paar Momente gegeben hat, wo man einen offensiveren Vingegaard gesehen hat als normalerweise?
Ja, das auf jeden Fall. Das darf man schon sagen. Aber die Frage ist halt, wissen wir beide, gell? Also,
das sagt nichts über den Ausgang aus.
20 Kilometer berghoch, so nach dem Motto, ist die Frage, da musst du einmal aggressiv sein oder du, was weiß ich, schaltest halt so wie Ulles gemacht hätte auf 53, 21 und machst... und fährst halt los, gell?
Ja.
Und dann ist auch erledigt. Also so hat Schau Almeida bei der Tour de Suisse gemacht. Der ist, glaube ich, also mit Verlaub, keinen klassischen, knackigen Antritt gefahren. Also für uns beide wäre das immer noch ein Antritt. Aber und ist dann halt einfach weggefahren. Und dessen Leistung bei der Tour de Suisse, 3 Minuten Rückstand einzuholen und dann sich immer peu à peu ranzukämpfen, fand ich, war schon echt eine starke Leistung. Und wenn Pogacar so jemand als Helfer hat, schon ganz geil, ja. Ja, aber wie gesagt, angefangen hat alles mit, dass ich mir einen Sonntag um die Ohren geschlagen habe und ich habe mir den Triathlon von Frankfurt angeguckt und habe ganz viele Fragen an dich.
Okay, das ist gut. Warte, vorher habe ich noch zwei an dich. Ja? Wie wird das Podium sein am Ende der Tour, also im Gesamtklassement?
Pogacar, Vingegaard und dann nicht Evenepoel? Vielleicht Almeida, also der Teamkollege von...
damals auch sehr gut gewesen als Stürmer bei Werder Bremen. Also finde ich stark, wie er den Schwung gemacht hat.
Der hieß Hugo, gell? Okay, gut. Vielleicht Matteo Jorgensen, also der Helfer von...
Ja, auch Wismar Liesebike.
Genau. Oder vielleicht kommt noch und jetzt werden die
ist ganzen... Ist Amerikaner, oder?
Ja.
Jorgensen.
Ja. US-Amerikaner.
Ja, nicht zu verwechseln, weil also das ist jetzt nicht der amerikanische Nachname. Aber
Matteo Jorgensen.
Hat der dänische Wurzeln oder wie war das nochmal? Irgendwie dunkel in Erinnerung. Ja, okay.
Vielleicht aber kommt auch noch Primoz Roglic, wenn man noch nicht stürzt.
Oh, da hast du meine zweite Frage vorweggenommen.
Vielleicht, also Florian Lipowitz glaube ich nicht. 3 Wochen sind echt zu lang. Und ich finde, von der Vuelta auf die Tour zu schließen und zu sagen, das kann jemand 3 Wochen, würde ich sagen, funktioniert nicht. Da wird die Vuelta anders gefahren. Ja, und sonst gibt es noch so Leute wie Matthias Kjellmose für Lidl Trek, der fährt momentan sehr bedeckt. Felix Gall wäre noch so ein Kandidat.
Oh, stark.
Ist auch so ein zweiter Bildungs-, Entschuldigung, der ist auch nicht Radfahrer von Anfang an.
Genau. Aber
so,
das und ist, das,
je nachdem, wie gut sie durchs Zeitfahren kommen, aber so, also wird halt echt spannend sein, wer ist in der letzten Woche noch fit und wie gestaltet sich auch das Rennen. Also ist es schon vorher entschieden und macht Poggi ruhiger als letztes Jahr oder gibt dann nochmal auf jeder Etappe Vollgas? Da bin ich mal so. Also Skelmose, Gall, ich habe sicher jemanden vergessen, der dann Dritter wird.
Ja, völlig okay, aber also 1 und 2 bist du klar quasi. Pogacar vor Vingegaard.
Ja, da müsste schon viel passieren. Und ich will keinen, also ich möchte nicht, dass eine Tour de France durch Stürze entsteht.
Nee, genau, davon gehen wir auf keinen Fall aus.
Also ganz Roglic wirkt mir irgendwie sehr locker und ich denke mal, der wird sich. Der hält sich die meiste Zeit an den Hinterrädern seiner ehemaligen Teamkollegen auf, auch im Gebirge, weil er, glaube ich, da mehr Vertrauen hat. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der dann doch noch irgendwie sich so auf 3 ockelt. Da bin ich auch echt mal gespannt, wie der im Zeitfahren ist, weil der war beim Giro sowohl in diesem regnerischen Zeitfahren, was ja letztendlich, wenn du so willst, eine Wettbewerbsverzerrung ist, also kannst du nicht 1:1 vergleichen. Und bei dem ersten Zeitfahren, da war der schon ganz gut. Das ist natürlich immer die Frage, inwieweit da werden wir sicher mal in einer Folge drüber reden, inwieweit ist eine Leistung, die jemand frisch erbringt, bei einem Zeitfahren aussagekräftig für nach 4 Stunden hartem Rennfahren am Berg zu fahren für eine Stunde. Also inwieweit sind diese Schwellenleistungskonzepte dann noch irgendwie,
ja,
also adaptierbar, klar, oder so.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Also da weiß man halt von ihm nichts, weil da hat er ist dieses Jahr kein einziges Rennen gefahren mit einem langen Anstieg.
Ja, ja, ja.
Aber du gut. Hast
meine Frage vorweggenommen, wer für dich der Kapitän bei Red Bull Bora Hansgrohe ist, indem du ganz klar sagst, Roglic bleibt.
Rolf Aldag.
Rolf Aldag, eh klar.
Immer Rolf Aldag.
Ja, eh klar. Liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht, oh, das fände ich toll, wenn wir den mal.
Also Ralf Denk glaubt, er wäre der Kapitän.
Das hast du jetzt gesagt.
Der Red Bull-Chef ist der wahre Kapitän.
Gut, okay.
Das so nach dem Motto, aber ich glaube, ich hoffe inständig, dass Rolf Aldag durchdringt und der Kapitän ist.
Ja. Ja, sehr gut. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich habe ja, als Lipowitz die Attacke gefahren ist, war im Sportschock-Kommentar ja schon so ein bisschen die Frage, ob das jetzt hier das erste Signal in Richtung des Kapitänswechsel ist, habe ich dann gehört.
Ehrlich?
Fand ich sehr verfrüht, ehrlich
gesagt. Echt gesagt?
Ja, ja.
Boah.
Fand ich sehr verfrüht, aber...
Wir können jetzt eineinhalb Stunden über die...
Ich habe es mal aufgegriffen einfach an der Stelle. Ich habe mir schon gedacht, was du sagst, aber naja, wir werden sehen. Also du hast es eben passend gesagt, es sind noch quasi 3 lange Wochen. Es ist ja noch nicht viel passiert, aber das ein oder andere Signal hat es vielleicht gegeben.
Ja, die TV-Kommentatoren und die TV-Übertragungen stehen denen vor 20 Jahren in nichts nach. Also das Geile ist, ich habe mich gestern mit Bernd Landwehr, dem Chefredakteur vom Cycling Magazine,
ja,
unterhalten.
Auch mal Gast hier im Podcast gewesen.
Ja, genau. Und habe zu ihm gesagt, das ist witzig, der Radsport verändert sich, er wird schneller. Also gestern war jetzt wirklich nicht die klassische Etappe dafür, aber wenn du die ersten 2 anguckst und so, und du musst teilweise auf Minute 1 draufbleiben. Und die Leute, die neu in den Sport kommen, die interessieren sich nicht mehr für die Schlösser der Loire, auch nicht mehr für Michael Antwerpes, der bei irgendeinem Ziegenhirten im Stall steht und erklärt, wie aus Milch Käse wird, oder der in irgendeinem Ritterkostüm steht und irgendwie da auf einer Burg steht und sagt, da fahren sie nachher vorbei, sondern es geht eigentlich um den Sport. Und das kriegen sie immer noch nicht adaptiert.
Aber mein Vater interessiert sich für die Frage nach Milch und Käse.
Ja, meiner auch, wenn er dann wach ist. Wenn er eine Tour de France-Etappe guckt. Also jetzt nichts gegen das Alter meines Vaters, aber das war schon vor 10 Jahren so.
Ja.
Oder wenn ich mal ihn besucht habe, dann haben wir Tour de France geguckt und er ist irgendwann eingeschlafen, so nach dem Motto.
Ich werde das jetzt hier einfach laufen lassen, was ja gerade passiert. Zieh durch.
Okay, und deswegen finde ich das so schade, dass man nicht versucht, sich an diese Gegebenheiten anzupassen und halt immer noch diesen Sport versucht, aus einer nationalen Brille zu sehen, was ich halt echt extrem schwierig fand, weil ich meine, Bjarne Riis ist damals fürs deutsche Team Telekom, hat die Tour gewonnen, jetzt sagen wieder alle, oh Gott, ja, Epo Riis und so, aber so allein diese Tatsache, und dass wir uns da mal nicht davon verabschieden und sagen, wir sind Fan von irgendwas oder wir sind Fan von einem tollen Sport, und ob dann Christian Blumenfeld gewinnt oder Patrick Lange, ist uns dann im Endeffekt letztendlich auch egal, solange wir guten Sport sehen. Und ich finde, da kleben die noch so ein bisschen zu sehr da dran. Ja, dann kommt mal irgendein Deutscher und dann ist es Phil Bauhaus, der Dritter im Sprint wird. So nach dem Motto, ja, ist ein super Sprinter, aber ist halt kein Tim Merlier und das ist auch kein Jonathan Milan und es ist auch kein Jasper Philipsen und so. Und das weiß der Sportler ja auch selber. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass den Leuten dann dieses Spannende des Sports vorenthalten wird, wo auf der anderen Seite ich mir Norwegen gegen Finnland im Frauenfußball angucke. Und da ist es dann egal. Ja, da wird komplett durchmoderiert und da wird gesagt, wer was ist und so.
Ja,
also es gibt dann so rühmliche Ausnahmen, wie zum Beispiel am Wochenende war John Degenkolb bei Eurosport und es war Weltklasse. Also wirklich, der hat auch so ein bisschen erklärt, warum es keinen Sinn gemacht hat, bei einem Lipowitz einen Helfer zu lassen, weil er sagt, du verbrennst den Helfer mit. Also die kommen, entweder der Rennverlauf gibt es her, dass Lipowitz wieder ranfährt oder es bildet sich eine Gruppe, aber wenn da vorne richtig schnell gefahren wird, verbrennst du einen Helfer mehr, den du zu Lipowitz nach hinten schickst, der fehlt dir vorne wieder. Also wenn dann wirklich Leute kommen und die dann auch auf der anderen Seite auch wieder richtig gefragt werden oder so offensiv sind, so wie das Max Walscheid gemacht hat, der auch jetzt schon mehrfach moderiert hat, der dann einfach selber die Initiative ergreift und sagt, okay, da sage ich jetzt was dazu, weil ich weiß, was in dem Moment passiert. Und da muss im Endeffekt viel, viel mehr passieren. Also finde ich, weil dann finde ich auch wieder cool, da zuzuhören, weil es ist halt oftmals auch so, dass bei bestimmten Streamingdiensten du auf englischen Kommentar schalten kannst und da bist du ganz gut mit bedient, weil du kannst dann dir die Interviews auch selber übersetzen und weißt, dass Gravel nicht Pavé ist, also Gravel ist Schotter und Pavé ist Kopfsteinpflaster und so, also solche Geschichten. Deswegen, also das ist so, wo ich so denke, wow, da können wir wirklich nochmal so einen Sprung nach vorne machen, wenn man sagt, der Sport hat sich entwickelt, der ist spannender geworden und wir machen es bei der Übertragung auch so.
Aber ist natürlich auch ein bisschen immer die Suche nach dem neuen Jan Ullrich und so weiter, oder?
Also ja, aber warum brauchen wir das? Wir haben so ein cooles Duell.
Vermute, der Radsport hat also immer... Ich verstehe voll, was du meinst und ich bin ja komplett bei dir und jeder Zuhörer dieses Podcasts könnte in den ersten 20 Minuten den Eindruck bekommen haben, dass du eher den nerdigen Talk magst an dieser Geschichte, als den oberflächlichen, der, was weiß ich, morgens in der Bild auch irgendwie kommt. Aber ich glaube, das ist einfach, das gibt die Heterogenität des Zuschauers im Öffentlich-Rechtlichen her, die dann halt eben wirklich Jan Ulrich kennen und Erik Zabel und dann vielleicht auch erstmal da eine große Pause ist. Und dann wartet man bei den Emo Buchmanns dieser Welt immer darauf, dass die quasi den neuen Jan Ulrich machen, ohne dass die das, also aus einer ganz anderen Brille und so weiter. Und ich glaube, dadurch wird das einfach so ein bisschen, entfernt sich das so ein Stückchen von dem eigentlichen Sport, so wie du es gesagt hast. Hinzu kommt, finde ich, dass ich glaube, das ist für viele Zuschauer, die sich da nicht so gut auskennen, auch schwierig zu verstehen, dass das einfach ein sehr internationaler Sport ist und dass es dieses Nationending gibt es ja im Radsport nicht. Also du hast ja auch als deutscher Radfahrer hoffentlich schon sehr früh in deiner Karriere den Sprung gemacht ins Internationale. Also jetzt mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, wo du sagen kannst, da kannst du dich auch gut entwickeln. Aber in den letzten 15, 20 Jahren gab es ja selten einen Weg, wo du sagen konntest, da kannst du dich auf deutschem Boden zu einem Pro-Tour- oder World-Tour-Fahrer entwickeln. Und ich glaube, das ist was für den Zuschauer nicht ganz einfach zu verstehen ist. Dass du halt nicht aus diesem, wie beim Fußball, aus irgendeinem Ligasystem kommst und dann spielst du halt in Deutschland. Und ja, da spielen auch ein paar Internationale. Aber am Ende spielt es für die deutsche Nationalmannschaft und so weiter. Und das wünscht man sich dann oder manche sich vielleicht bei Jan Ulrich und Team Deutsche Telekom oder Emo Buchmann und Bora Hansgrohe, so in dieser Kombination. Ja. Max Schachmann, Bora Hansgrohe. Ist ja auch immer sinnbildlich, finde ich, wenn dann diese Jungs das Team verlassen, was das halt so auch an Kommentaren auslöst. Also fand ich jetzt erstaunlich bei Max Schachmann, bei auch Lennart Kemner.
Max Schachmann, sensationeller Podcast auf Cycling Magazine. Auch schön.
Ach cool.
Ja, okay, also schön zwischen den Zeilen zuhören.
Ja, okay, alles klar. Gut, so. Und dann ist ja auch, also da habe ich auch das Gefühl, dass da ja auch so eine gewisse Emotion einfach reinkommt, weil schon noch viele Zuschauer nach diesem Ding streben, dass irgendein junger deutscher Athlet nochmal super erfolgreich wird und am liebsten natürlich auch für ein deutsches Team. Also wir machen jetzt aus Red Bull Bora Hansgrohe quasi ein rein deutsches Team.
Ja.
Und ich kann es irgendwie verstehen und das sind so ein bisschen wahrscheinlich, wenn ich sage zwei Lager, aber ich glaube, wie gesagt, das liegt an der Heterogenität. Also mein Vater würde auch eher dem deutschen Fahrer sinngemäß die Daumen drücken, der irgendwie wahrscheinlich für ein deutsches Team unterwegs ist, als dass das jetzt ein deutscher Fahrer ist, der für, weiß nicht, Jaiko, sind die noch australisch?
Ja.
Ja, ne? Jaiko also Alula, unter australischer Flagge fährt.
Ja. Ich finde es nur so relativ spannend, wenn wir jetzt irgendwie, ich meine, ich bin ein alter Sack und ich bin anders domestiziert und wenn das für mich noch zutreffen würde, okay.
Ja,
aber dann siehst du heute Jüngere, irgendwie so 10-, 12-Jährige, die sich für amerikanische Sportarten begeistern, die dir irgendeinen Namen an den Kopf schmeißen, dass es ein NBA-Spieler ist und du denkst, wow, okay, NBA, damit kann ich noch was anfangen. Ja. Und bei Shaq O'Neal und Michael Jordan sagt mir auch noch was und vielleicht noch Dennis Schröder, weil er Deutscher ist und weil er funktioniert und die Wagner-Brüder, weil ich mal Sportstudio quergeschalten habe. Aber die bewegen sich auf anderem Terrain und wir müssen ja auch mal sagen, wir sind ja eine aussterbende Spezies und wir wollen ja auch, dass was nachkommt. Und das ist ja so ein Bruch wie, früher hat man mal gesagt, der hört zu, sterben die Leser weg. Und da kommt dann halt auch nichts nach, weil hört zu hat meine Oma gelesen und mir fällt es schon schwer. Also ich lese sie nicht, so nach dem Motto. Und da musst du ja dann auch gucken nach Zielgruppen. Und ich finde, wir bewegen uns ja mittlerweile in so einer Bubble-Welt. Wir sind ja auch eine Bubble.
Klar.
Und wir sind ja eine berechenbare Bubble. Wären wir ja auch für Werbekunden, wenn die endlich begreifen würden, wie gut wir wären. Also... Ja, heute ist echt heftig. Ja. Ich habe aber nichts genommen. So. Und ich glaube, das Fernsehen muss sich dann auch mal verabschieden von diesen allmächtigen Quoten, sondern einfach sagen, nee, wir machen was. Und, und weißt du, dann kaufen die ja schon die Rechte für viel Geld. Und dann denke ich mir, okay, gut, dann macht einen zweiten Stream mit einem guten Experten und macht das eine für Oma, Opa, so nach dem Motto, für die Babyboomer und noch die Älteren. Und dann machst du irgendwas Neues, wo du es dann halt auch wirklich erklärst und du hältst auch mal die Klappe. Aber überleg mal, du hast 5 Stunden Zeit.
Zwei Streams machen, du hast ja genug Zeit. Ja,
du kannst 5 Stunden lang einen Sport erklären und kannst sagen, okay, was davon kommt beim Jedermann-Radsport an? Was war vielleicht im Jedermann-Radsport schon akzeptierter als beim Profi-Radsport? Ja. Warum machen schmalere Lenker, was denkt sich die UCI bei schmaleren Lenkern und warum ist es für Frauen, die, was weiß ich, vielleicht eine Schulterbreite von 35 haben, was durchaus sein kann, weil ich habe auch nur 40, so nach dem Motto. Was bedeutet das, wenn die auf einmal mit dem 40er Lenker fahren müssen? Also so nach dem Motto aerodynamische Nachteile, vielleicht sind sogar ergonomische Nachteile. Also
da wie Nachsitz haben zu müssen von 5 Zentimetern, so, das ist auch eine ganz tolle Regel für Leute, die unter 1,70 sind.
Und dann passieren so Sachen, oder warum werden bestimmte Trikots nicht eingeführt, die eigentlich das Schlüsselbein schützen oder zumindest die Schultern, weil die UCI dann kommt und sagt, ja, da ist was aufgestickt, das könnte aerodynamisch sein. Also du kannst ja als Journalist, es gibt ja viele Sachen, oder diesen Beef jetzt bei Wisma oder dem Emo Buchmann und Red Bull Bora Hans Grohe, der sich dann verarscht fühlt, aber keiner, die Abendzeitung macht die Geschichte, alle klappern es nach, aber niemand erklärt, warum fühlt er sich jetzt verarscht, nur weil er nicht nominiert worden ist. Also du kannst ja im Endeffekt ganz viel daraus machen, und dann denke ich mir immer, ach nee, es ist irgendwie so, nee, wir haben jetzt für die Rechte bezahlt, wir müssen da ein tolles Event draus machen, aber wir haben das jetzt 40 Jahre so gemacht und machen es auch weiterhin so, ja? Und dann kommt noch irgendwie Hajo Seppelt um die Ecke und dann bin ich auch still und macht eine Dopinggeschichte, die keine ist, die so nach dem Motto, ich habe die Sportredaktion der ARD zweimal angeschrieben, weil es mich echt interessiert hat, weil er sich dann auch aus dem Fenster gelehnt hat und hat gesagt, ja, sollte das wirklich so sein und würde sich das auch erhärten? Also das sind ja im Endeffekt nur so Nebelkerzen. Sollte sich das auch erhärten, müsste die ARD sich überlegen, ob sie aus der Tour de France Berichterstattung aussteigt und so, wo ich dann so denke, ja, das ist komisch, das sagst du in dem Moment als ARD-Doping-Experte, aber wie sieht es die Redaktion? Und da ist so ganz viel, wo ich denke, okay, überleg doch einmal, wie könnte eine coole Tour de France Übertragung aussehen? Also was macht man da mehr, als dann immer, oh, wir erklären, was in den Regentaschen ist? Ja, also das machen sie auch schon seit 20 Jahren, ich weiß nicht, ob du es kennst, dass dann einmal erklärt wird, wird die Regentasche rausgenommen in jedem Auto also in jedem Auto liegt ja eine, wo Ersatzschuhe sind, das Regenzeug etc. Aber dieser Sport bietet halt mannigfach so viel, und wir reden noch nicht mal über Training, wir reden noch nicht mal über Ernährung, sondern nur mal über Ausrüstung oder über Taktik, wo ich dann immer so denke, ja, wow, was könnte man da im Endeffekt machen? So.
Man hat den Eindruck, dass du richtig drin bist im Thema.
Ja, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, ist auch.
Und es dich bewegt.
Ja, aber wie gesagt, ich habe auch Triathlon geguckt.
Ja. Du hast wahrscheinlich mehr Triathlon geguckt die letzten Tage als ich.
Ja, also zumindest habe ich Frankfurt geguckt. Das habe ich ganz, ganz.
Ich tatsächlich zugegeben sehr wenig. Also ich habe es am Ticker verfolgt und ich.
Ich habe die rote Karte live gesehen. Ich habe auch das Gehässel bei Jonas Schomburg, so hieß er, oder Schomburg gesehen, wo er dann aussteigen musste mit dem Lenker, der ihm da um die Ohren geflogen ist. Und ich habe diesen Ironman-CEO gesehen und der dann auch das Interview gegeben hat und habe das irgendwie so verfolgt und dachte auch so, boah, das sind auch so Sachen, das lässt mich so mit vielen Fragen zurück. Also wie werden zum Beispiel rote Karten gehandhabt? Da kannst du mir vielleicht gleich was dazu sagen. Warum sagt der Kampfrichter, Patrick Lange bekommt eine gelbe Karte? Aber der Journalist, also der betreuende Journalist.
Hat er die gekriegt?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Also er hat irgendwann eine Zeitstrafe gekriegt wegen
des Anzugs? Nicht gelbe Karte, genau, richtig. Also Zeitstrafe, und irgendwie entbrannte sich dann wohl ein Dialog zwischen Ralf Scholt und dem Kampfrichter.
Oh Gott, was ist das denn für eine Kombi jetzt?
Und dann kam das so raus, also man bitte, so wie ich es in Erinnerung habe, dass Ralf Scholt dann Patrick Lange oder irgendjemand vom Motorrad, ein Journalist, Patrick Lange mitgeteilt hat, dass er eine Zeitstrafe hat, weil der Kampfrichter noch nicht gemacht hat, wo ich gedacht habe, okay, wo sind wir hier? Also welche Aufgabe haben die Medien? Was für eine Aufgabe haben die Kampfrichter? Und da war ich dann irgendwann mal lost, und diese rote Karte, also jemand eine rote Karte zu geben und sie dann noch im Rennen zurückzunehmen, also der gibt eine rote Karte, der läuft noch weiter, dann wird sie wieder zurückgenommen, so eine Geschichte.
Das also sind du sprichst so, über Magnus Dietlef, ich genau. Nochmal kurz auf, der bei Laufkilometer, weiß ich nicht, auf jeden Fall relativ weit im Rennen schon, irgendwie um die 20 vielleicht, also so ganz genau weiß ich es nicht, aber irgendwie durch die Verpflegungszone läuft, dann sich offensichtlich irgendwas versucht ins Trikot zu stecken.
Was hinten rausfällt.
Was dann aber wieder rausfällt.
Und er es aber nicht aufgehoben hat, das war die Argumentation.
Genau. Dann gibt es die Verwarnung, weil ihm da was rausgefallen ist.
Und weil er es nicht aufhebt, bekommt er dann rot.
Genau, und weil er dann 18 Meter später noch nicht zurückgelaufen ist, um es aufzuheben, hat er dann instantly die rote Karte bekommen. So, also ich glaube, es beschreibt das ganz gut. Ja. Ne? Wie gesagt, ich habe das zwar hinterher im Ausschnitt gesehen, aber halt auch nicht live.
Und da war ich dann irgendwann mal kurz, da habe ich mal kurz gedacht, wow, Radsport ist schon manchmal mit den Regeln, wo du dir echt an den Kopf fassen musst. Und da habe ich dann gedacht, jetzt ist es dann spooky, weil ich auch so ein bisschen überlegt habe, okay, was macht das mit dem Athleten in dem Moment, ja? Also ich muss, der hat ja dann diskutiert mit dem Kampfrichter.
Diskutiert ist ein nettes Wort, ja.
Ja, also genau. Und muss sich aber trotzdem noch konzentrieren. Also ist ja schön, der kann laufen und der kann auch, wenn er einen Longrun macht, ist der auch schneller, als wenn ich 400 Meter laufe. Aber der ist ja trotzdem in dem Moment fokussiert nach, 6 Stunden oder nach 7 Stunden.
Also ich habe mit seinem ja, Coach ist es nicht, aber mit seinem besten Kumpel gesprochen, der ihn immer begleitet. Kasper ist ein guter Bekannter von mir, wir sprechen oft, ganz lieber Kerl. Und der hat schon gesagt, dass das ihn das Rennen gekostet hat eigentlich an der Stelle, ne? Weil du dann auf einmal so einen mentalen Knick hast, weil er ja dann auch, das hat ja dann durchaus noch ein paar Kilometer gedauert, bis er überhaupt erstmal wusste, dass diese rote Karte jetzt wieder aufgehoben wird. Also du läufst und du sollst fokussiert sein und läufst ja zu dem Zeitpunkt, war ja auch noch an, weiß ich nicht, 3 oder irgendwie sowas. Und ja, hat natürlich dann irgendwie komplett den Fokus verloren. Und wenn dir dann irgendwann einer sagt, dass du die rote Karte jetzt dann doch nicht bekommen hast und du darfst jetzt auch das weitermachen, nur diesmal bist du halt trotzdem weiter im Rennen, das ja, ist einfach sehr, sehr unglücklich. Ich finde, also gleichzeitig finde ich es immer schwierig, irgendwie dem Schiedsrichter da jetzt die Schuld zu geben, weil man darf immer nicht vergessen, dass das ja dann schon, das sind ja Jungs und, also Jungs ist jetzt das falsche Wort, aber es sind ja Männer und Frauen, die das dann auch quasi ehrenamtlich machen, wenn man so will.
Ja.
Wenn da Kritik zu äußern ist, dann finde ich eher an der Organisation, dass Leute, die das ehrenamtlich
ja, auf jeden
machen,
Fall.
Die das, was ja super ist, dass die Zeit dafür aufbringen, dass die ganzen Schulungen dafür machen, die Scheine etc. pp., das ist ja erstmal absolut aller Ehren wert. Aber wir haben dann natürlich im Triathlon manchmal die Situation, dass dann Ehrenamtlichkeit auf Professionalität trifft. Und der Sport ist nun mal mittlerweile so schnell und auch so tricky geworden, dass man sagen muss, ja, das ist dann halt auch nicht leicht, ne, wenn du das dann bewerten sollst. Und dann kommt hinzu, und das gebe ich ganz offen zu, überfordert mich manchmal auch, dass du halt bei jedem Rennen unterschiedliche Regeln hast.
Ja.
Also es gibt nicht das eine Regelheft für die Langdistanz, wo du sagen kannst, völlig egal, wo ich jetzt gerade bin und so weiter, aber bei dieser Distanz gilt dieses Regelwerk und das kannst du Anfang des Jahres einmal auswendig lernen und dann bist du mit der Nummer durch. Sondern du musst dann ist das Regelwerk zwischen Frankfurt und Rot auch wieder anders, ne, als Beispiel. Und das ist halt schon was, wo du dann auch dann ja dein Race-Briefing noch hast, wo du dann eigentlich gut zuhören musst, weil dann gibt's wieder Facetten, kleine Nuancen, die sich irgendwie ändern. Dann wird es da aber auch echt flott vorgetragen, wo du da schon, wo ich da manchmal sitze und mir denke, okay, wow, dafür, dass das jetzt hier dann doch ein wichtiges Thema ist, habt ihr das hier gerade ganz schön überflogen irgendwie. Und sind wir mal ehrlich, es kann sich jetzt auch nicht jeder, weiß Gott, wie vorher diese Regelhefte bis ins tiefe Detail durchlesen und das halt exakt verstehen, was jetzt vor allen Dingen auch die Interpretation dahinter ist. Ne? Ja. Weil das ist immer das, finde ich, was passiert bei Regeln in jeder Sportart. Es gibt eine Regel. Und dann ist die Frage, wie ist der Interpretationsspielraum dieser Regel?
Also, ja, wie wenn beim wir Gesetz. Du hast ein Gesetz und du hast einen Kommentar dazu, ist irre, genau. Gell? Du hast ein Gesetz, ist zwei
und
Zeilen.
Und das ist immer
und
so.
Ein Kommentar hast du, das sind 50 Seiten zu
das
einem.
Ist das, genau, das ist das gelebte Leben. Und dann gibt's wie bei jeder Streitigkeit, gibt's Präzedenzfälle und dann wieder andere und Fälle, die das wieder widerlegen und so weiter, wie dieses Gesetz jetzt gerade exakt ausgelegt ist. Und wenn wir beim Fußball über Handspiel diskutieren, dann können wir 100 Experten fragen und auch davon wahrscheinlich 80 Schiedsrichter und wir kriegen 78 verschiedene Meinungen, ob das jetzt gerade ein Handspiel ist, ja oder nein. Und so ist es natürlich im Triathlon auch. Und ich finde, was in der Situation, was ich sehr schade fand, was gefehlt hat, war für den Moment das Fingerspitzengefühl. Also zu sagen, ich verwarne jetzt, okay, fair, der Athlet hat das kein Stück mitbekommen in der Situation, weil er natürlich auch nicht damit gerechnet hat, er hat nicht mal mitbekommen, dass er da offensichtlich irgendwas verloren hat. Naja, und dann schmeißt du ihn halt raus und prüfst danach, ob du richtig warst. Quasi. Und das sind so dann Entscheidungen, finde ich, wenn es um so rote Karten geht, die jetzt nicht ganz offensichtlich sind, ne, wo du sagen würdest, okay, da ist jetzt Interpretationsspielraum, das ist ja jetzt nicht, das weiß ich nicht, der eine hat wen anders geschlagen oder keine Ahnung was, dass man dann sagen kann, okay, dann prüfe ich das lieber erst und dann kann ich die Entscheidung treffen. Und in dem Fall ist es ja dann gerade für die Jungs vorne, also Jungs jetzt nur in Bezug auf Ironman Frankfurt, war ein reines Männerrennen, oder bei den Profis ein reines Männerrennen, ist es ja auch einfach, weil es eigentlich von den wichtigen Situationen auch immer irgendwelche Kameraeinstellungen gibt und sowas. Ne? So viel kriegen wir ja mittlerweile schon hin, dass da so viele Kameras drauf sind, dass du sagen kannst, hey, da nehme ich mir mal die Zeit, da überprüfe ich das und dann ist gut. Und dann ist halt Littering, also Dinge verlieren, das ist ja eh in den letzten Jahren immer irgendwie ein Thema gewesen, ja, wo dann das Regelwerk an seine Grenzen stößt. Ne? Wir haben das auf Hawaii immer wieder, das ist für mich so sinnbildlich, es gab dann Littering, dann gibt es mittlerweile die Frage, ist das intentional, ja oder nein? Also ist das absichtlich oder nicht? Also hast du wirklich was aktiv weggeschmissen oder ist dir irgendwas runtergefallen? Was ja immer mal passieren kann, muss man fairerweise sagen. Und dann ist das ja auch, also das ist für mich immer so, da, ja, das kriege ich einfach keinem erklärt, der den Sport nicht kennt, wenn auf Hawaii du quasi Flaschen von außen angegeben bekommst und du hast deine runden Flaschenhalter, wo Sportflaschen, also die, die jeder kennt, reinpassen und dann kriegst du von außen diese kleinen 0,5 Walmart-Flaschen quasi, die du so zusammenknicken kannst quasi, wo du hinterher so...
Die es bei uns von Vittel gibt und so, ja.
So, ne? Und dabei aus diesem Billigplastik, also was halt wirklich, da kannst du alles mitmachen mit der Flasche.
Aber nicht
und
in den Flaschenhalter stecken.
Aber auf keinen Fall in den Flaschenhalter stecken und dann machst du es, verlierst das und was ist das jetzt? Ist das schon absichtlich oder nicht mehr oder wer ist hier überhaupt gerade schuld? Und das finde ich ist so, also wie gesagt, wenn ich das einem Dritten erzählen soll, warum der oder die da jetzt gerade auf Hawaii eine Zeitstrafe bekommen hat, da mache ich mich beim Erzählen, habe ich schon das Gefühl, dass ich mich lächerlich mache. Jetzt
aber das finde ich so cool, da komme ich nochmal auf John Degenkolb zurück, der hat zum Beispiel auch gesagt, das wird glaube ich im Radsport wirklich mit eines der wenigen Dinge, die mit Fingerspitzengefühl gehandhabt werden. Also Dege sagte zum Beispiel, wenn einer eine Flasche in die Walachei schmeißt, wo keiner ist, gehört er sofort disqualifiziert, macht man nicht. Er sagt aber, wenn du die Flasche irgendwo hinschmeißt, wo Kinder oder sonst irgendwo stehen oder Leute, die die Flaschen sammeln, ist alles fein. So nach dem Motto, also kann die gleiche, ist beides mal Vorsatz, ich schmeiß die Flasche weg, aber einmal mit dem Vorsatz, ich schmeiß sie weg. Und Dege sagt auch selber, selbst wenn ich über Kreuz gucke, die Aktion, die Flasche zu nehmen und einfach in den Wald zu schmeißen, das machst du nicht einfach so aus Reflex oder natürlich. So, das machst du schon noch mit einem gewissen Bewusstsein. Das hat er gut erklärt. Was ich so witzig finde, also dieses Littering im Triathlon, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir sind auf einer Laufstrecke. Die laufen ja nicht von A nach B 42 Kilometer, sondern in der Regel 4 Runden, A 10,5 irgendwas, du wirst es besser wissen. So. Ich meine, die Stadt sieht nach dem Schlagermove, nach dem HSV-Spiel schlimm aus. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das als Vorbildfunktion, die Laufstrecke hast du in 0, nix sauber gemacht. Also es ist ja noch nicht mal so ein, die Grünen mögen es mir verzeihen, es ist ja noch nicht mal so ein Schaden für die Umwelt. Klar liegt die Gelverpackung da, aber die kann relativ schnell jemand wegräumen. Ja, das können vielleicht sogar die Leute, die den Verpflegungsstand machen, räumen hinterher auf mit dem Besen. Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, diese Verantwortung, die man damit übernimmt und sagt, okay, kein Müll in die Umwelt, wenn ich Sport treibe, ist alles fein. Aber bei sowas muss ich mir auch überlegen, wer macht solche Regeln? Und wenn ich dann, wie du gerade angesprochen hast, ich bekomme eine Flasche gereicht, ich verliere die, das ist schon Schaden genug, weil ich muss mir wieder 0,5 Liter Wasser oder 0,5 Liter Pampe oder ISO oder irgendwas besorgen, was da kommt. Das heißt also, es ist doch, wenn mir was wegfällt, das ist doch Fahrlässigkeit.
Ja, und ich finde, die Lösung ist recht einfach.
Und ich habe nicht mal einen Wettbewerbsvorteil. Also man kann immer sagen, wenn ich dich umhaue beim Fußball und breche dir Schienbein, damit du nicht mehr weiterspielen kannst, dann ist die gelbe respektive die rote Karte verdient, weil ich habe die gegnerische Mannschaft geschwächt. Ja. Also egal, wie gut du Fußball spielst, aber muss ja jemand eingewechselt werden und so. Und da finde ich dann, manchmal sind Regeln akademisch gemacht. Und wir wären, glaube ich, auch die Kampfrichter wären froh zu sagen, nee, lass es uns doch einfach machen, so nach dem Motto. Lass uns doch gucken, wo behindert wirklich einer den anderen oder wo stehen Zuschauer auf der Straße und wir kümmern uns um sowas, als zu gucken, dass dem ein Gel aus der Hose fällt. Ja.
Und also mach's einfach, finde ich. Beim ersten Mal gibt's eine Verwarnung. Wenn du das zweite Mal absichtlich machst, bist halt raus.
Ja, okay, gut.
Ne, mein Paradebeispiel immer bei Ultraläufen handhabt man das so, du musst deine Gels bei dir haben, vorm Start deine Trikotnummer, hätte ich bald gesagt, deine Startnummer draufschreiben. Und wenn halt in der Walachei irgendwo zweimal ein Gel gefunden wird mit deiner Nummer drauf, ja, dann gibt's halt das disqualified, weil einmal kann es passieren, aber beim zweiten Mal kannst du nicht mehr erklären. Finde ich eine super Regel. Also jetzt sollst du nicht deine Gels markieren, das wird nicht funktionieren, gerade wenn du die von außen annimmst. Ja. Aber vom Prinzip her, finde ich, ist das super gelöst und super einfach gehalten. Genau. Also lass uns nicht so viel über Regelwerk sprechen.
Nein, aber ich finde, das ist dann manchmal so schwierig, das von außen nachzuvollziehen.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Weil ich finde, das Momentum für den Sportler ist auch schlimm. Ja. Also, und dann denke ich mir halt, dann vergibst du eine rote Karte und der läuft aber weiter. Also da denke ich mir, das ist so
Situation. Es gibt nur Verlierer. Ja. Es gibt keinen, der da am Ende rausgeht und sagt, das war jetzt geil. Der Referee hat also auch der tut mir echt leid. Natürlich. Das will ich mal an der Stelle sagen. Ne? Das ist echt, ich verstehe alle Aufruhe und so weiter, aber der hat sich jetzt auch tausendfach bei Instagram gesehen und hat da keine gute Rolle quasi gehabt.
Dem mache ich auch gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, der ist gefangen.
Das finde ich echt super unangenehm. Ja. Ne? Der wird sich beim nächsten Mal dreimal überlegen, ob der nochmal irgendwann so ein Rennen begleitet. Und natürlich war das vielleicht nicht gut, okay, aber ey, der hat auch Dienst nach Vorschrift erstmal gemacht und wenn du halt nicht ein abgezockter Hund bist, dann überlegst du dir das auch zweimal. Dann ist Regelwerk für dich halt auch nur mal das Gesetz und das kriegst du ja vielleicht auch von anderer Stelle so aufgetragen, dass du das auch genau so zu handhaben sollst und dann macht man das auch. Deswegen, also auch der hat mir wirklich echt leid getan, das muss ich echt sagen und der wollte das auch nicht da diese Rolle so einnehmen, also aber bin ich mir sicher.
Letzte Frage, wäre es nicht, es gab ja vor Rot diese Race-Ranger-Diskussion. Ja. Wäre es nicht auch an den Sportlern mal zu sagen, es ist unser Sport? Wir machen da so ein bisschen mit und gucken mal, dass wir verstehen, dass es Regeln geben muss. Aber wir machen es jetzt mal irgendwie so ein bisschen, dass es für die Zuschauer okay ist und dass es für uns auch okay ist, dass wir selber damit leben können, ja? Weil keiner will ja den anderen im Endeffekt schädigen von den Jungs.
Das, die Sache bei der Race Ranger-Geschichte ist jetzt, also vielleicht nochmal zur Erklärung, ne? Das sind Teile, die hat jeder Profi an seinem Rad befestigt, die messen die Abstände zwischen zwei verschiedenen Sensoren. Also das ist ein Sensor, den baue ich mir ans Rad und dieser Sensor vom Vordermann gibt mir dann wieder, in welchem Entfernungsfenster ich mich zum Vordermann befinde. Mhm. Also bin ich bei weniger als 12 Metern, bin ich bei 12 bis 15, ich weiß nicht genau die Abstände,
ja.
12 bis 15 Metern oder sind es über 15 Meter. So, und dann ist das ein Ampelsystem, es gibt Rot, Gelb und Grün quasi. Rot, Gelb und Rot, Orange und Grün, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll das signalisieren, ob du als Athlet dich in einem vernünftigen Fenster befindest oder ob das jetzt hier Drafting ist. So. Und dann war es jetzt aber in Rot die Diskussion, oder da war ja der Anstoß, wir veröffentlichen diese Daten am Ende des Rennens und schauen, welcher Athlet sich wie lange zum Beispiel in Rot befunden hat. Was ja erstmal ein Signal dafür wäre, dass er das Fenster nicht eingehalten hat. So, jetzt ist aber die Frage, oder jetzt kommt die Ungenauigkeit, wenn du halt jemanden überholst,
ja,
dann bist du in Rot, weil das, dieser Sensor kann nur messen Abstand. Der misst aber nicht Abstand mit einem halben Meter Versatz, der dann kein Abstand mehr ist, sondern der dann theoretisch ein Überholvorgang ist. Dann war, glaube ich, die Idee zu sagen, wir ignorieren alle Rotphasen bis hin zu 20 Sekunden, weil wir sagen, in 20 Sekunden musst du ja quasi vorbeigefahren sein. Wenn es dann noch rot ist, dann ist es kein Drafting, sondern dann ist es ein Überholvorgang quasi. Wo du dann aber auch sagst, ja, was ist jetzt, wenn der drei überholt? Dann gilt es schon nicht mehr, weil du hast ja einen gewissen Zeitabstand pro Athlet beim Überholvorgang.
Haben die jeder Männer das auch oder haben das nur
nein,
die
nein,
Profis?
Nein, das haben nur die Profis. Das haben nur die Profis, also sonst wäre es ja das blanke Chaos. Und, und dann kommt aber noch hinzu, und jetzt wird es dann tricky, ne? Das ist dann irgendwann so ein Moment, wo du sagen kannst, was passiert jetzt? Also Blocking, ne? Du überholst jemanden, scherst vor dem ein und zwar zu früh vor dem. Also du blockst den in irgendeiner Form. Du könntest da jetzt hingehen und könntest sagen, ich überhole den jetzt und dann scher ich 2 Meter vorher dem wieder ein. Dann hat der hinten.
Was ja auch gemacht wird manchmal.
Natürlich.
Ja.
Und dann hat der hinten aber die Situation, dann ist das für den hinten jetzt gerade rot.
Ja.
Ne? Und dann musst du halt sagen, Moment, das kann jetzt nicht sein. Also der vor mir begeht hier einen Foul, ich sag's mal so,
ja.
Und der hinten hat jetzt aber das Problem, dass dann rot bei ihm angezeigt wird. Und wenn da kein Referee dabei ist, der irgendwie sagt, das war jetzt Blocking, ja, dann ist erstmal hinten alles rot. Und das zieht sich dann durch, das betrifft die ganze Gruppe. Ne? Dann muss der dahinter Platzierte bremsen, quasi, um da schnellstmöglich rauszukommen.
Und alle, die in
und
der
dann
Reihe
beginnt
fahren,
der Ziehharmonika-Effekt. Ja. Ne? Und dann wird's hässlich. Und deswegen, also ja, für die Öffentlichkeit, dieses Wirksame, lass uns das mal veröffentlichen, das ist okay, das macht Sinn, das ist sicherlich
ja,
auch mal
ein
Schritt.
Keine einordnen, so wie du es gerade gesagt hast.
Nee, und das ist dann am Ende des Tages genau das Problem und dann tue ich mich manchmal ein bisschen schwer mit zu kurzfristigen Einordnungen. Ne? Also es ist jetzt nicht der Schlechteste, der die meiste Zeit in Rot verbracht hat. Vielleicht ist das der am häufigsten, keine Ahnung, überholt hat und überholt wurde, was jetzt erstmal nichts über ihn aussagt oder so. Ne? Oder vielleicht ist das der, auf den man ein Auge geworfen hat, weil man den blockt 3-4 Mal im Rennen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber also ich finde die Diskussion immer gut und man kann das genauso handhaben, aber auch da muss man wieder sagen, es ist nicht ganz trivial und einfach. Und dann fairerweise muss man auch stehen lassen, dass es mangelt an Kampfrichtern manchmal. Also es gibt viele Situationen, wo dann keiner auch da ist. Aber wir dürfen auch ganz klar sagen, glücklicherweise in gewissen Situationen mangelt es auch an Kampfrichtern, weil die Strecke ansonsten noch voller und noch voller ist. Das heißt, wir haben hier echt einen schmalen Grat. In Rot starten 3500 Leute. So, und das ist auf der zweiten Runde. Da hast du Situationen, wo Hobbysportler in Dreierreihe nebeneinander fahren und die nehmen alles ein von der Außenlinie bis zur Mittellinie. Und wenn ich den Kritikpunkt äußern darf, manchmal auch nicht sonderlich aufmerksam. Mhm. So, also schon so, wo du sagen kannst, ähnlich wie auf einer Autobahn, die mittlere Spur ist meine von dreien, warum sollte ich rechts fahren, auch wenn sie frei ist? Mhm. Und das ist dann auch schon manchmal schwierig, ne? Und das ist dann für einen Profi, also das ist für jeden ein Problem, der irgendwie ein faires Rennen machen will und überholen will und so weiter und so fort und einfach nur da smooth vorankommen will. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber da müssen wir damit leben, dass wir eine gewisse Toleranz haben in der Bewertung solcher Situationen. Das wird nicht anders funktionieren. Da braucht es genau das und deswegen braucht es auch manchmal ein Fingerspitzengefühl.
Da hatte ich in Frankfurt auch so eine Szene, da gab es einmal eine Passage, wo es Gegenverkehr gab. Dann hat einer der führenden Berg immer hoch, schlecht. Beispielsweise, oder so einem welligen Gelände, was weiß ich, die Age Grouper überholt, so nach dem Motto. Dann kamen noch Motorräder, also ob es jetzt Kampfrichter waren oder Pressemotorräder, wie auch immer. Und da dachte ich mir, wow, und das auf einer Fahrspur, ja
genau.
Wo du auch Angst hast, dass der abfliegt.
Ja. Ne? Ja. Das müssen wir ganz doll sagen. Und wir haben ein bisschen daraus gelernt, aber und in Rot sicherlich auch viel, also das muss man ja schon sagen, die geben sich allerbeste Mühe, die haben dann gutes, also jetzt rein von der Organisation, wirklich ein sehr gutes Fingerspitzengefühl, was das angeht, aber hey, man ist da nicht vorgefeit.
Apropos Rot, du hast, mir wurde berichtet, du hast deinen Athleten auf Rang 3 geschrien.
Geschrien? Wer hat das gesagt?
Na gut, ich habe es interpretiert, du weißt ja, ich übertreibe immer.
Ich habe richtig viel geschrien.
Ja. Nein, also
ich schreie eigentlich
ausschließlich. Ich glaube, dein Athlet selber, wir sagen jetzt nochmal den Namen, Jan Stratmann, sage ich das richtig? Ja. So nach dem Motto, hat irgendwo gesagt, er hätte dich gehört oder irgendjemand.
Ja. Hat er das gesagt?
Oder ich habe das irgendwo gelesen.
Ich habe noch kein einziges Interview gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also.
Nicht, dass ich jetzt irgendwas zum Coaching verrate, aber ich habe das irgendwo gelesen, muss man auch dazu sagen. So nach dem Motto. Also
ich kann ganz genau sagen, wann ich ihn am lautesten angeschrien habe. Rückweg von Büchenbach, Kilometer 35, 36 beim Laufen ungefähr. Abstand nach vorne auf Vincent-Louis.
Hast aber schön ausgesprochen.
Dafür, das war das erste Mal, dass ich das so ausgesprochen habe.
Französisch hattest
du. Am Sonntag habe ich das kein einziges Mal so ausgesprochen. Ehrlich gesagt auch nicht beim Zurufen, weil ich habe mich das schon gefragt, ob ich das jetzt natürlich der Höflichkeit halber auch Jan und so mitteile. Aber ich habe gesagt, wenn ich Vincent sage, dann weiß ich nicht, ob man mich richtig versteht.
Mhm, ja.
Also weil das ja dann, man schreit das, wenn die 45
Grad fahren. Man kann ja auch sagen, du hast 40 auf 3.
Vincent.
Man kann ja auch einfach sagen 40 auf 3.
Aber Ehre wem Ehre, Vincent natürlich. Und ich glaube, der Abstand war schon so eine Minute fast oder 45 Sekunden nach vorne. Und nach hinten auf Fred Funk waren es 50 Sekunden. Und Fred kam durchaus näher. Und ich habe vorher zu Jans Frau gesagt, dass ich ihm jetzt den Abstand nach hinten auf Fred durchgebe, weil ich mir sicher bin, dass er dann den vorne einholt.
Ah, okay.
Weil ich wusste, der will sich auf gar keinen Fall von Fred einholen lassen. Das war ja jetzt auch im Vorhinein so ein bisschen medial leicht aufgebauscht, das Duell quasi. Also gar nicht von den beiden, glaube ich. Die waren da recht entspannt, aber ja, irgendeine Geschichte braucht's. Ist klar, das kennen wir alle. Ja, und dann habe ich mich natürlich ans letzte Jahr erinnert. Und im letzten Jahr war es auch so, dass ich ihm ziemlich an gleicher Stelle, da kam Leon Chevalier von hinten angelaufen. Und das war ja dann Platz, also Jan an 4, Leon auf 5. Und habe ich gedacht, auch nee, mach mal ruhig, 4 ist besser als 5. Und das war ähnlich, die Kommunikation. Und da wusste ich, da hat er das auch sensationell gemacht, ist fast nach vorne gelaufen. Und ja, so war es am Sonntag auch. Und das macht er einfach, also sackstark. Also
ist der Trick einfacher zu sagen, von hinten kommt einer, als es kommt, zu sagen, drauf an, nach wer vorne kommt. Ist nur...
Es kommt drauf an, wer kommt. Und in dem Fall war es so, Vincent war, Jan ist schon mal auf ihn aufgelaufen.
Ja.
Dann hat aber Vincent den Vorsprung wieder deutlich vergrößert, also ist quasi wieder weggelaufen.
Ja.
Und das ist ja schon mal so ein erstes Ding, wo du sagst, jetzt würde ich sagen, rein mental, so 6-7 Kilometer vorm Ziel, nochmal zu denken, okay, jetzt laufe ich nochmal auf den auf.
Dann läuft er wieder weg.
Das ist ja jetzt, also weiß ich nicht. Ich habe so in der Situation gedacht, keine Ahnung, ob den das jetzt so richtig, richtig motiviert. Und ich wusste, man muss den jetzt richtig anpacken. Mhm. Und dann war das mit Fred, war natürlich eine tolle Nummer. Das war echt gefunden quasi. Und ja, da habe ich dann endgültig, glaube ich, meine Stimme gelassen. Und dann war es aber für mich auch so, gebe ich gerne zu, das Jan-Rennen war für mich da vorbei quasi, weil ich wusste, jetzt habe ich alles getan, jetzt kann ich das auch nicht nochmal besser machen. Dann musst du auch an der Stelle, also wenn es dann weitergeht, kommst du auch nicht mehr, hast nicht mehr richtig Zugriff. Es hieß im Vorhinein, dass die Supporter nicht auf der Strecke fahren dürfen und so weiter. Da habe ich mich deutlich mehr dran gehalten. Also sonst halte ich mich da auch dran, dass natürlich, klar, es kein Coaching gibt, ist logisch. Aber du hast auf der Strecke hin und wieder mal die Möglichkeit, Meters gut zu machen auf der Rennstrecke selber. Und das ist auch auf der Laufstrecke bei den Männern, da ist ja noch niemand, ist das auch völlig in Ordnung. Natürlich bei aller Vorsicht, und diesmal war ich noch vorsichtiger als eh schon, weil ich wusste, okay, wir haben hier eine gewisse Sensibilisierung eben für das Thema, weil das im Briefing irgendwie aufkam.
Aber die kommen ja eigentlich 8-mal an dir vorbei, wenn ich jetzt solche, sind 10 Kilometer Runde, falsch?
Nee, in Rot gibt es eine Runde. Es gibt eine Laufrunde.
Okay, Entschuldigung.
Also
okay,
es gibt eine Laufrunde. Okay.
Du hast gar nicht so oft Zugriff wie bei anderen, dass du sagst,
ich stehe irgendwo. Ich habe viel öfter Zugriff. Wenn du die Strecke kennst, dann hast du, also was heißt viel öfter, nicht jetzt als in Frankfurt. Frankfurt ist ein einfaches Rennen, ne? Da läufst du über eine Brücke drüber, dann hast du 2 Kontaktpunkte auf einer Runde mal 4. Dann hast du die 8-mal gesehen, das sind alle 5 Kilometer.
Nee, nur weil du gerade sagtest auch, ich habe gemerkt, da war das Rennen als Coach für mich gelaufen.
Ist, ja, weil dann hast du eine Situation, da kommst du von Büchenbach quasi runtergelaufen, dann läufst du unter so einer Unterführung lang, rechts-links-Kombi und dann kommt ein echt schmaler Weg. Also das ist quasi einfach nur ein Radweg, der führt über eine kleine Brücke drüber, an so einer Fanzone vorbei und dann zurück nach Rot in die Stadt.
Okay.
Und das ist eine Stelle, da hast du quasi keine Chance, irgendwie links und rechts irgendwie das Rennen zu begleiten. Also,
ach so, ich dachte, du meintest es. Also, dass du psychologisch keinen Zugriff mehr auf ihn hattest.
Nee.
Dass du einfach sagst, ich kann so eine Spitze genau einmal sagen und beim zweiten Mal verpufft sie, weil es dann immer heißt, Jungs, jetzt, ihr liegt 5-0 zurück und 5-1 okay, gut.
Nee, es war rein haptisch quasi, also Zugriff, natürlich nur verbal, ist klar, aber weil ich da wusste, ich komme jetzt nicht nochmal großartig vor, das hätte nicht geklappt, außerdem musste ich auf Finn noch warten, der war ja noch ein Stückchen dann zurück und dem wollte ich auf jeden Fall auch noch was mitgeben. Und dann ist es auch so, wenn der dann angezündet ist, dann geht's da bergrunter, dann weiß der, dass läuft, das sieht er dann auf der Uhr, er ist ein 3,30er Schnitt gelaufen auf dem Kilometer, nachdem ich ihn da angeschrien habe. Und wenn das dann läuft und dann passiert ja, kommt ja eins zum anderen, dann siehst du den von vorne näher kommen. Dann kommt die Erdinger Fanzone, durch die du dann durchläufst. Das ist quasi so 2 Kilometer vor Ende roundabout. Da ist die Stimmung dann geil, weil du natürlich als deutscher Athlet auch ein bisschen bekannter bist jetzt gerade als, ne, so. Und das dann, da wusste ich, da brauche ich jetzt nicht nochmal hinterher, das macht er jetzt alleine. Und dann habe ich das auf dem Ticker mitverfolgt und fand es natürlich mega geil. Also das war sensationell und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich wusste, dass er den holt, aber ich wusste, dass jetzt nochmal irgendwie eine Möglichkeit, um da nochmal richtig Gas zu machen. So. Und das war stark. Also das hat er wirklich, da ist er echt ein Killer, muss
jetzt
man sagen.
Lass uns aber nochmal ganz genau überlegen, was passiert in dem Moment mit dem Athleten? Nein, also das interessiert mich wirklich. Also du sagst dem Athleten, von hinten kommt einer.
Ja.
Gibst ihm damit einen Push, so nach dem Motto.
Jetzt kommt Fred, das war wichtig.
Ja, okay, gut.
Liebe Grüße, der ein herausragendes Debüt gemacht hat, das will ich mal sagen an der Stelle. Also auch da, den musst du mir kurz erlauben. Ich finde immer, auch da ist viel Aufmerksamkeit drauf und so weiter im Vorhinein, was nicht leicht ist. Er ist immer noch ein junger Athlet und so weiter. Und halt jetzt auf der Distanz quasi unerfahren, was natürlich nicht ganz stimmt, weil er seit Triathlon macht, also seit Ewigkeiten. Und dann aber so ein Debüt hinzulegen mit einer super kontrollierten Leistung, da Fünfter zu werden am Ende des Tages in so einem Feld, fand ich sensationell. Also ein richtig, richtig starkes Rennen. Also Hut ab davor, das will ich nochmal sagen an der Stelle. Genau. Was macht das mit dem Athleten?
Genau, also was macht es mit dir? Also was gehen da bei dir so ein paar Gedanken, bevor du sowas sagst, durch? Wie fühlt sich, was natürlich schwierig ist, weil du bist nicht der Athlet in dem Moment. Also ich denke nur so, wenn ich jetzt laufen gehe und du würdest zu mir sagen, wir laufen jetzt den Kilometer 10 Sekunden schneller oder was auch immer. Also da passiert ja physiologisch was. Und es könnte ja durchaus die Gefahr sein, dass man früher einbricht oder was auch immer passiert. Ja? Also und deswegen finde ich, also wie geht man in diesem Spannungsfeld mit um? Also der Athlet sagt einfach, oh, läuft aber trotzdem noch gut. Und ärgert sich andererseits, warum bin ich nicht schon früher schneller gelaufen? Und der Coach sagt, oh, hoffentlich bricht er nicht ein und geht es gut. Also das finde ich so spannend.
Ich habe zwei schöne Situationen für dich, die diese Schere zwischen der vermeintlichen Theorie, sage ich jetzt einfach mal, der physiologischen Theorie vielleicht auch oder energetischen Theorie und der mentalen Praxis, wenn man so möchte, die das gut deutlich machen. Erstes Beispiel ist das von Jan. Ne, wir haben vor dem Rennen schon die Diskussion darüber gehabt, dass er irgendwann gesagt hat, und die anderen haben dann, da hat er mit irgendwem gesprochen gehabt und dann war irgendwie der Schlachtplan klar. So, ich laufe dann so und so an und so und so los und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn arbeiten lassen quasi, also gedanklich, und dann hat er irgendwann gesagt so, ey, ich habe noch nie irgendwie so einen Marathon gepaced. Ich bin immer so gelaufen, wie ich geglaubt habe, dass das jetzt gerade richtig gut funktioniert.
Hat er gesagt, ja.
Hat gesagt, ja, mega. Und das ist ja schon der alles entscheidende Knackpunkt. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Das kann nicht jeder so machen. Es kann nicht jeder so in sich reinfühlen, dass er sagen kann, das ist ein gutes Tempo, 10 Sekunden schneller ist ein blödes Tempo, weil das geht dann nicht lange gut. Und dafür da gehört schon richtig, richtig viel zu, um das hinzubekommen. So. Und dann irgendwann, wenn ich dem jetzt gesagt hätte, und dann pacen wir das am besten mal so, dass wir bei Kilometer 37 nochmal einen Kilometer in 3,30 laufen und dann läufst du an Vincent Louis vorbei und der war gebrochen, sofort. Also der kommt von einer Kurzdistanz. Ne? Also der ist normalerweise genau gemacht für diese Finals. Das ist normalerweise der Moment, wo du meinen musst, jetzt packt er nochmal einen aus. Aber Jan ist so schnell dran vorbei, dass der wirklich wusste, alles klar, ich brauche jetzt hier nicht mehr. Also es geht einfach nicht mehr. Ich kann da jetzt nicht gegen anstinken. Und ist ja dann sogar, Jan hat glaube ich noch, weiß ich nicht, 45 Sekunden rausgelaufen, allein auf dem letzten Kilometer gefühlt. Und Ja, das ist die mentale Komponente und dann musst du natürlich die richtigen Worte wählen und bestenfalls die auch nicht sprechen, sondern schreien dann, klar, weil, also ich habe dem das auch schon 500 Meter vorher zugerufen. Ich weiß, in Büchenbach hallt es derbe durch den Wald. Ich weiß, da sind keinerlei Zuschauer. Also was ich dir 500 Meter vorher sage, das kriegst du, oder sagen wir 300 Meter vorher, das kriegst du dann auf jeden Fall mit. Und ja, dann habe ich versucht, dem da die passenden Worte mitzugeben und genau das anzutriggern, ne? Dass du jetzt sagen kannst, irgendwann hat mir jemand zugeschickt aus dem BR den Kommentar, dass er jetzt aufpassen müsste, weil er jetzt ja dann hier Laktat aufbaut und so weiter, würde jetzt gefährlich werden. In einer anderen Situation aber, wo ich auch gedacht habe, das ist also bestimmt richtig, ja, und liebe Grüße an Timo Brach, der finde ich ein hervorragender Kommentator ist, das will ich mal sagen, super Typ, aber drauf geschissen. In der Situation. Jetzt geht es hier um Platz 3 oder 4. So, und das ist völlig wurscht, wie du die letzten 2 Kilometer dann da durchläufst.
Ja,
und
nimmt er ja Bicarbonat.
Und wenn du krabbeln musst am Ende, dann krabbelst du halt. Ja. Scheißegal, wirklich. Ja. Ne? Und lieber um 3 kämpfen dann und im Zweifelsfall noch 6. werden, weil du die letzten Meter
gar
gehen
nicht,
musst.
Aber nicht gar nicht erst die Chance
lieber
haben.
Lieber versuchen. Ja. Ne? Und dann Knallgas. Das ist Rennen machen. Nicht. Deswegen bin ich auch immer kein Fan von so Zeiten vergleichen und dies und das und jenes, weil es geht um Platzierung, es geht darum, wer gewinnt. Und dann zählt wer Zweiter, Dritter und gerne auch die anderen und so weiter. Aber ob du jetzt 10 Minuten schneller bist als im letzten Jahr auf gleicher Strecke, ja, scheißegal. Das hat nichts mit der Renndynamik zu tun vom letzten Jahr und so weiter.
Aber es ist zum Beispiel witzig.
Also, das Beispiel Nummer 1, ich habe noch ein zweites für dich jetzt. Das Beispiel Nummer 1, wo die Schere so ein bisschen auseinander geht, ne? Wo halt so ein theoretisches Pacing im Vorhinein, ja, das wäre nicht darin geendet, dass ich gesagt hätte, dass ich vorhersehen kann, wo du dich da befindest und so weiter und was du dann in der Situation tun musst. Da kommst du ausschließlich über den Kopf. Und eine schöne Situation war, es war abgesprochen zwischen Finn, 6. geworden, ja, den darf ich auch coachen, und Jan, das 2. Runde Greding quasi, ist bei Kilometer 100, weiß ich nicht, 23, 124, also alle sind schon ganz gut angeschossen und müde. Und dann ist das ein widerlicher Anstieg. Wir reden
vom Radfahren.
Ja, genau, sorry, wir sind beim Radfahren, weil der am Anfang echt richtig steil ist, also der hat so, kann ich nicht schätzen, ein Kilometer, ein bisschen mehr vielleicht, wo der eklig steil ist, muss man echt sagen. Dann zieht er sich nochmal so 2 Kilometer mit so 3%, 2-3%. Also du stehst voll drin im Saft, musst dann aber die Leistung aufrechterhalten, damit es dann so ein bisschen wellig wird, aber keinesfalls so, dass du dich erholst. Also auf diesen, ja, ich sag mal, in der Summe sind das dann vielleicht so mit dem Welligen, bevor es dann wieder bergunter geht, so Serpentin, sind es so, weiß nicht, vielleicht 6 Kilometer.
Ich baute ja ganz schön Laktat auf, ne? An der
widerlich, Bombe. Widerlich, genau. Und es war vorher die Absprache, ich habe zu Finn gesagt, der vor 3 Wochen in Österreich gewonnen hat, den Ironman. Und da ist er bei Kilometer 120 rausgefahren und hat auf den letzten 60 Kilometern, glaube ich, 8 Minuten rausgefahren auf die Verfolgergruppe.
Wow, okay.
Und da habe ich ihm gesagt, Finn, machen wir genauso wie in Österreich. Ne? Hat wunderbar funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn das ein Athlet einmal gemacht hat und er weiß, dass das gut funktioniert hat, dann kannst du das nochmal machen. Klar, anderes Feld, andere Position auch im Rennen und dann ging es dann nicht ums Gewinnen und so weiter.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn du das einmal für dich verstanden hast, dass das gut funktionieren kann und du natürlich auch die Beine dafür hast, ist klar, dann klappt das super. So, und dann stand ich bei Kilometer 117 oder so, glaube ich, ungefähr. Und beide wollten Zeiten wissen und mein Schild hat nur gezeigt, Greding, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann habe ich hier gesagt, hier, schön clever machen, das Ganze bitte, ne? Und nochmal dran denken, was wir gesagt haben. Und dann kam die Attacke, Finn attackiert, Jan wusste Bescheid, fuhr mit und dann das war vorher so eine, keine Ahnung, 10, 11, 12 Mann Gruppe, viel zu groß, will man überhaupt nicht. Und auch zu viele Jungs dabei, die nichts für das Vorankommen getan haben, sondern nur hinten drin gehangen haben, in allen Ehren, was ich verstehen kann, alles gut, also keine Kritik an der Stelle, aber halt auch nicht so, dass man das Taxi für die spielen muss bis in die 2. Wechselzone. Und dann war das Ding gesprengt und das war super. Also dann waren noch so 2 mit dabei, mit Yannick Stoll und Vincent Louis natürlich dann, der herausragend Rad gefahren ist, habe ich zugegeben unterschätzt im Vorhinein. Und die Attacke fand ich geil und nach dem Rennen hat Finn zu mir gesagt, Alter, ich hatte echt nicht die Beine dazu, aber du hast gesagt, ich muss das machen. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, ist auch dann der Kandidat dafür, der das dann macht quasi, ne? Also der auch zu sich selbst dann so streng ist und vielleicht auch nicht ganz so in sich reinfühlt, um zu sagen, nee, ich mache das jetzt lieber nicht, sondern und hat er dann auch wirklich gemacht, aber dann auch absolut über sich hinausgewachsen ist quasi, ne? Also der hat, wie gesagt, vor 3 Wochen Österreich gemacht, das ganze Ding. Und dann 3 Wochen später ein Ironman ist jetzt echt nicht die richtige Ausgangsbasis, aber hat gut gepasst wegen Rot und ist auch noch lange hin bis Nizza und so. Kann man einfach mal machen aus der Reihe. Aber das sind dann, um ein paar Zahlen zu nennen, ich habe es mir extra vorher noch angeschaut, also so eine Minute Leistung über knapp 520 Watt, das ist das steile Stück in Greding. Dann sind das über 5 Minuten knapp, jetzt muss ich überlegen, waren ungefähr 430 Watt im Schnitt für die 5 Minuten. Und über eigentlich den kompletten Anstieg, so mit dem Welligen und so weiter, bist du dann irgendwo so bei 400 Watt im Schnitt für 10 Minuten.
Echt?
Oh, okay. Also es tut halt richtig, richtig weh. Es tut richtig weh. Und was ich ihm vorher auch immer schon gesagt habe, und das war super, dass er das dann auch so gemacht hat, war immer halt, also alte Weisheit, aber die stimmt immer. Oder, nee, immer nicht, aber wenn du weißt, dass die bei demjenigen stimmt, dann kannst du die bringen und zu sagen, wenn dir das da weh tut, dann tut das den anderen noch deutlich mehr weh. Hm. Ne? Wer hat's gesagt damals?
Ich glaube, es war Jens Vogt sogar.
So.
Es hat, im Zweifel hat es immer Jens Vogt gesagt. Oder Eddie Merckx.
Es ist aber hundertprozentig richtig. Und du musst halt, also wie gesagt, wenn du jemanden hast, von dem du weißt, dass er die Leistungsfähigkeit mitbringt, dass wenn er das dann alleine macht und so weiter, dass das allen hintendran noch mehr wehtut.
Ja.
Und dann ist das Stück halt prädestiniert dafür, weil das ist halt nicht kurz über 2 Minuten, wo jeder nochmal irgendwie machen kann, sondern du musst halt wirklich über 6, 7, 8, 9, 10 Minuten da am Hahn drehen. Und das kann dann halt einfach nicht jeder. Und so war es in der Situation und das hat super geklappt und das war halt echt auf Ansage. Aber brutal Hut ab für alle beide. Da gehört eine Menge dazu, dass du das am Vortag beim Kaffee in Ruhe besprichst und sagst, da attackieren wir mal. Oder dann halt wirklich dann 2 Minuten 500 Watt im Schnitt zu fahren, damit du da die Lücke aufmachst nach 120 Kilometern. Wohl wissend, dass du noch einen Marathon laufen musst. Das aber vielleicht auch nochmal so als Paradebeispiel für alle, die denken, dass irgendwie Triathlon dann so gleichmäßig gefahren wird. Ne? Also jetzt sage ich auch auf keinen Fall, dass gefahren wird wie ein Radrennen, sicherlich nicht. Aber gerade in Rot, gerade mit so einer Gruppenverteilung und so weiter, du musst schon richtig gut Radl fahren können, also rein technisch sowieso auch. Und dann ist es schon disruptiv. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass du am Anfang des Rennens ein Tempomat auf irgendwie, keine Ahnung, 320 Watt stellst und dann fährst du es durch, sondern Greding war eine rennentscheidende Situation, das muss man klar sagen. Da waren eine Menge Leute, die aus der Gruppe rausgefallen sind, die mit dem Rennausgang dann auch nichts mehr zu tun gehabt haben, weil die halt eben nicht noch die letzten 60 Kilometer da mitfahren konnten. So, und deswegen war das geil. Und da geht dann Theorie und Praxis, ne? Also in dem Fall hat ja auch die Theorie gestimmt quasi. Es war geplant, dass die Attacke kommen soll. Aber das dann auch so zu machen und das so umzusetzen, wie die beiden das gemacht haben, Hut ab.
Hat der dann in den 10 Kilometern so eine Lücke gerissen oder sind die dann hinterher auch einfach in sich zusammengefallen?
Ja, das, genau, die Lücke war dann auf.
Weil ich meine, du fährst ja in 10 Kilometern keine Riesenabschnitt. Also die anderen fahren ja trotzdem weiter.
Ja, aber da hat schon welche gegeben, die dann 6 Minuten kriegen bis zur zweiten Wechselzone.
Wow, okay.
Ja, ja. Also natürlich dann, ne, Vincent Louis macht das dann sehr, sehr gut am Ende. Der fährt ja sogar noch Vorsprung raus. Jan verliert seine Kette, legt sie auf die Nase. Das war unglücklich, sonst hätten die beiden das noch ein bisschen länger zusammen machen können. Deswegen hat es da natürlich noch ein paar Umstände gegeben, die das ganze Ding wieder irgendwie ja so ein bisschen eingeschränkt haben, sage ich mal vorsichtig. Aber am Ende des Tages war das dann schon so, dass die beiden sich in gute Situationen gebracht haben und dann ja quasi an 4 und 6, also ich glaub, weiß gar nicht, ob Finn überhaupt irgendwie seinen Platz hergegeben hat. Also muss ich kurz überlegen, aber gefühlt ist der an 6 losgelaufen und den ganzen und an 6 ins Ziel gekommen und hat den Platz beibehalten. So war es, also hat es sich auf jeden Fall quasi angefühlt. Ist mir gerade erst eingefallen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob sich da irgendwas bewegt. Ich habe dem auch ganz wenig Zeiten durchgegeben, weil der hat sich so stabil gehalten und so weiter. Das war super. Und dann bist du ganz viel bei Verpflegen und Runterkühlen und dies und das und jenes und gut zureden. Und ansonsten ist das auf der Strecke so, du hast 1, 2, 3, mindestens mal 4 U-Turns quasi, wo du ja auch dann immer selber siehst, wo du liegst jetzt gerade und hast ein ganz gutes Gefühl dafür. Und es ist alles recht weitläufig, kannst dich also auch umblicken. Aber das waren sicherlich die 2 Schlüsselsituationen, mindestens mal im Rennen von Jan und die eine auf jeden Fall auch im Rennen von Finn. Und dann bin ich super happy mit Platz 3 und 6, echt. Also das war schon ganz, ganz toll. Aber an der Stelle auch Hut ab vor Sam. Ich meine, das habe ich dir ein paar Mal gesagt, wir haben immer mal wieder Kontakt und ich wusste ungefähr, was er kann. So. Also ich hatte ein gutes Gefühl für ihn. Also Sam Laidlaw jetzt gerade, der bringt da dann super, super durch.
Aber der wusste nicht, dass er in Führung liegt.
Ja, er wusste es auf dem Rad, hat mich 2, 3 Mal gefragt. Beim ersten Mal wusste das wirklich nicht. Beim 2., 3. Mal, als er mich gefragt hat, ob Jonas alleine voraus ist, war das so, glaube ich, einfach Unsicherheit im Sinne von, bin ich jetzt hier wirklich an zwei quasi und mache ich das jetzt hier ganz gut?
Aber hat der kein Führungsfahrzeug, dass er weiß, dass er eins ist?
Ja, das so richtig garantieren tut es dir keiner. Ne? Es gibt dir keiner die Zeit durch oder sowas. Und von daher sensationell, also fand ich richtig stark, hab mich das mega für den gefreut. Das finde ich
aber schon echt, also crazy. So ja. Nach dem Motto, stell dir mal vor, du bist im Radrennen. Also gut, es passiert manchmal, dass einer über die Ziellinie fährt und jubelt und weil er nicht gesehen hat, dass vorne einer rausgefahren ist. Aber
also es haben mich ganz viele gefragt unterwegs, ob Jonas alleine voraus ist. Und ich habe es auch mehrfach versucht, allen mitzuteilen. Ist ja auch dann schwierig, weil die Ansage auch war, hey, wenn Jonas alleine ist, dann lass den machen.
Ja.
Weil Jonas hat vorher die Ansage gemacht mit am liebsten Streckenrekord von Magnus Ditlev treffen. Also sehr offensiv quasi. Und das kannst du, also ich finde das mega. Alle haben, also ich habe viele, viele kritische Stimmen gehört. Die darf man haben. Ich kann absolut verstehen, wenn das jemand in den falschen Hals bekommt und quasi das auch so ein bisschen, ja, despektierlich vielleicht gegenüber den anderen Teilnehmern im Rennen wirkt, wenn du dich an jemanden orientierst, der hier letztes Jahr einen Streckenrekord gemacht hat und dies Jahr gar nicht dabei ist. Also wenn du quasi schon den Eindruck erweckst, was ihr macht, ist mir egal. Mich interessiert hier der Streckenrekord. Aber ganz ehrlich, ich habe es ein paar Mal auch diversen Medienvertretern gesagt, das ist doch auch das, was wir manchmal wollen, dass mal einer eine Ansage macht und mal ein bisschen was sagt, was halt aus der Reihe ist. Und herausragend gemacht. Also fährt das ganze Ding voll offensiv von vorne, wird irgendwann beim Laufen eingeholt, wird Zweiter und ist, keine Ahnung, 10 Minuten am Streckenrekord vorbei. Aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Das ist ein sensationelles Rennen, was Jonas gemacht hat. Und deswegen fand ich das super cool und auch Shoutout an die beiden.
Ich finde es immer spannend. Also ich weiß, ich kenne beide Seiten, weil ich bin manchmal auch so. Also ich nicht selber in der Aussage, sondern dann hörst du irgendwas und denkst, wow, der ist aber ganz schön vermessen. Wir hatten das ja vorher mit Wismar Liese Bike, mit Vingegaard, wo sie gesagt haben, der ist der Beste. So, wenn du dann aus der Sicht des Sportlers kommst und sagst, wenn Immo Buchmann jetzt vor der Tour de France sagt, ja, ich guck mal, Platz 20, Gesamtklassement, sagt jeder, ja gut, wenn er 18. wird, ist super, ist er drin. Wenn er jetzt einen raushaut und sagt, oh, Top 10 oder Top 5 ist, dann, wenn er das von sich selber behauptet, dann macht er sich, glaube ich, Druck, aber hat auch eine gewisse Haltung an sich selber und ich glaube, manchmal ist es gut für den Athleten. Also ich denke mal, die Athleten sind unterschiedlich, ja. Aber Pogacar könnte zum Beispiel nie sagen, ich fahre aufs Podium, weil ich glaube, dann ist er Dritter und dann könnte es sein, so nach dem Motto, die bekommen sich nicht mehr umgepolt. Was ist denn, wenn Jonas also die ganze Zeit auf dem Weg war, aber immer gesagt hat, ja, mir reicht's ja, wenn ich hier Podium mache oder so. Also ich glaube, wir tun uns da manchmal schwer und sagen auch, von außen sieht es so ein bisschen überkandidelt aus, aber wir sind halt nicht der Athlet. Und der eine Athlet, der stapelt halt tief, damit er keine Enttäuschung erleidet. Und der andere Athlet braucht es für sich selber, für seine Motivation oder kann auch ein Hobbyfahrer sein, ja, der dann sagt, ich will einen Ötztaler unter 9 Stunden fahren. So, obwohl er ein 10er-Kandidat ist, einfach, dass er sagt, ich gebe mich nicht zufrieden, wenn ich im Marschplan für 10 bin, sondern ich würde mich lieber im Marschplan von den 9 interessieren. Ich glaube, das ist immer so für uns draußen auch ein relativ schwieriger Akt, das richtig einzuschätzen. Weil du kommst dann so arrogant rüber und so.
Ja, aber das ist die Frage des Empfängers, nicht des Senders.
Ich bin komplett bei dir. Deswegen sage ich ja, ich mache selber manchmal auch den Fehler, dass ich mir dann eine Meinung bilde, aber denke, okay, da ist aber jemand auf der anderen Seite und der denkt es für sich. Und der wird schon gute Gründe haben, warum er das für sich denkt.
Und du hast das gerade sau wichtig gesagt. Ich finde das richtig gut. Da ist einfach jeder unterschiedlich. Und solange das im Bereich des sauberen Sports ist, des Kollegenhaften, du sollst jetzt keinen despektierlich behandeln oder so von deinen Konkurrenten, dann finde ich das mega. Und wenn Jonas das braucht, so eine Ansage zu machen und ihm selber das hilft oder er vielleicht auch gar nicht unbedingt irgendwie jetzt jede Metaebene davon betrachtet hat, was das jetzt bedeutet für die Kollegen und dies und was die Medien daraus machen können, dann ist das seine Art und Weise, damit umzugehen und hat das jeder andere erstmal zu respektieren und auch mal für sich selber die Hirse anzuschalten und zu überlegen, warum macht er das jetzt gerade? Wie kann ihm das helfen? Warum sagt er nicht das Gleiche wie alle anderen? Und so weiter und so fort. Und
ich finde das mega auch, gut. Um sich im das Training ist, in die Fresse zu hauen.
Ja, ein Persönlichkeitstypen-Ding auch. Ja. Das ist doch ganz normal. Ich bin mir sehr sicher, dass Oli Kahn in seinem Leben ganz andere Interviews gegeben hat als Philipp Lahm. Weil es sind einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen. Ja. Und der eine hat es halt gebraucht, die markigen Ansagen zu machen und am liebsten von allen gehasst zu werden. Und der andere hat immer irgendwas Weichgespültes gesagt und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wo einfach klar war, da wird er wahrscheinlich nie mit anecken. Das ist immer mit so viel Kalkül und Bedacht gesagt, dass da immer was Gutes bei rauskommen wird. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig und da würde ich mir manchmal wünschen, auch so im Feld quasi, dass wir das auch einfach mal so hinnehmen und sagen, hey, ist doch cool, wenn ihm das hilft, dann soll er es doch genauso machen. Und dann aber auch für mich als Athlet, wenn ich jetzt in der Situation bin, oder auch für uns als Teams, ne, wir haben da natürlich auch drüber gesprochen, auch das für uns einfach ganz kurz einzuordnen, warum jetzt ein Jan Stratmann sich nicht hinstellt und sagt, ich will hier nur Weltjahresbestleistung quasi und der Rest ist mir scheißegal. So, weil es bei dem halt einfach nicht funktionieren wird. Und das, da gibt es kein richtig oder falsch oder kein besser oder schlechter, sondern das ist einfach eine individuelle Auslegung. Und so ist auch im Übrigen jede Ansprache im Rennen. Ich schreibe Finn anders an, als ich Jan einschreiben würde. Ganz anders. Das eine kannst du mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Typen, von denen ich weiß, was die brauchen in der Situation und wie, gut, das Schreien, weiß ich nicht, ob die das immer brauchen, aber das brauche ich. Mhm. Das ist für mich auch manchmal wichtig. Ja, genau so ist es und das unterscheidet sie. Und das ist, das, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort quasi, dass wir uns da einig sind und das auch genau so. Und das finde ich auch wichtig, das nach außen zu tragen.
Ja, manchmal mal ertappt man sich, ich finde, manchmal ertappt man sich selber, dass man den Fehler auch begeht und denkt, boah, was ist denn das für einer? Warum glaubt der denn, dass er das kann? Und dann.
Aber das kannst du ja auch im ersten Anlauf. Die Frage ist doch auch, ja, wie der Gedankenprozess dann weiter funktioniert. Im ersten Anlauf hinzugehen und zu denken, das ist ja komisch, wie der das jetzt gerade gesagt hat, spricht auch wieder für deinen Persönlichkeitstypus.
Ja, weil auf der anderen Seite wertet man dann mit. Also ich fühle mich jetzt gerade auch selber ertappt und denke, boah, so, du bist manchmal auch so und dann ist
aber
immer,
du brauchst davon, immer länger. Nichts davon nach außen getragen, außer vielleicht in der ersten halben Stunde dieses Podcasts heute zum Beispiel, aber aber vielleicht ist das ja auch in Ordnung. Vielleicht können wir das ja beim nächsten Mal dann relativieren. Nein, und ich glaube, das ist jedem.
Nein, ich, für
auch,
mich sind das
Gedanken. Die Auffassung ist eine
andere. Also, um auf die erste halbe Stunde zu gehen, für mich sind das einfach Gedankenanstöße und ich würde mir es einfach wünschen, weil ich für den Sport so brenne und denke, er hätte eine andere Berichterstattung verdient. Weißt du, es ist einfach so.
Ja, das kann ich verstehen.
Also ich finde auch, der Triathlon hat manchmal eine andere Berichterstattung. Und ich finde nicht immer, sie muss nicht immer, also. Jetzt mein Schlusswort, sie muss ja nicht immer positiv sein. Ich finde nur, Journalisten, die dabei sind, die sollten sich mit dem Sport ein bisschen auseinandersetzen, so wie auch Hajo Seppelt, wenn er eine Dopinggeschichte macht, und auch mal fragen, warum kann man schneller Radfahren und was hat sich tatsächlich entwickelt, warum fahren die mit 36 Zentimeter.
Hätte ich mir auch gewünscht, Reiten. Also ich bin da bei dir, ne? Das in dem Falle, und ich schätze Hajo Seppels Arbeit sehr.
Und das hat Max Waldscheid in seinem Podcast halt sensationell gemacht, indem er gesagt hat, ich war bei Roubaix dabei und da wird halt heute schon vom Wald von Arnberg schnell gefahren und nicht bis dahin sich verpflegt und die Hälfte, die im Rennen fährt, hat eh keinen Bock, weil es geregnet hat.
So. Und das ist auch ein bisschen das mal eins des Hintergrundwissens, welches ich da einbringen kann. Ne? Das ist keine Raketenwissenschaft, um zu hinterfragen, warum heute schneller gefahren wird oder warum heute beim Triathlon hinten drauf schneller gelaufen wird. Gibt es sehr einfache Antworten.
Natürlich kann man sagen, oh, es nur auf die Ernährung zu legen, ist vielleicht zu schwierig, aber ich glaube, es kommt schon relativ viel zusammen. Und wenn man mit Profis von früher redet, dann merkt man halt auch so, oh, komisch, die haben irgendwann vergessen zu trainieren. Die haben es mal in der Jugend richtig gemacht, vielleicht sogar noch in der DDR richtig. Und dann sind sie in den Westen gekommen, dann ist mal Radrennen gefahren und man ist ein bisschen in Anführungszeichen rumgetrudert. Die sind trotzdem alle talentiert und schnell und so. Aber und deswegen, also um nochmal auf diese Dinge, ich mache das irgendwie, weil ich diesen Sport so toll finde und weil ich finde, er hat so eine größere Aufmerksamkeit verdient. Und ich finde, also das für jede Sportart, nur das ist eine Sportart, da ist man dann halt drin, wie du sagst, da ist man nerdig drin und denkt, wow, die bietet so viel in so vielen Facetten, nehmt euch ein bisschen was raus und beschäftigt euch damit und macht es nicht und zitiert nicht immer Eddie Merckx, aber das ist auch nichts gegen Eddie Merckx, aber das ist jetzt gefühlt, ich weiß nicht, wann ich Eddie Merckx Radfahren gesehen habe, ich habe den einmal auf einer Messe gesehen, aber ich habe, glaube ich, bewusst den im Fernsehen seltenst oder gar nicht gesehen, obwohl ich ein alter Sack bin. Und dann ist es immer schwierig. Und wenn Eddie Merckx sagt, ja, für ihn ist jetzt gerade der größte Radfahrer Tadej Pogacar, dann finde ich das von ihm wieder cool. Und das finde ich geil, dass er sagt, okay, ich war der Größte meiner Zeit und ihr habt jetzt jemand anders. Und, genau. Aber wie gesagt, das darf ja jeder für meine erste halbe Stunde denken, was er will.
Wir nehmen das genauso mit. In diesem Sinne, vielen Dank.
Ja.
Wir hören uns die nächsten Wochen noch öfter. Treffen uns hier noch für ein paar Aufnahmen. Und genau. Und ansonsten geht's auch nächste Woche flockig weiter mit einem kleinen Podcast über das Thema Schlaf. Der ist schon quasi aufgenommen. Der wäre eigentlich heute gekommen, wenn ihr diese Folge hört. Aber wir wollten noch ein bisschen was Tagesaktuelles besprechen. Und in diesem Sinne, Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.